Das ist der Podcast Raum Digital, der Podcast zur Digitalisierung in der nachhaltigen Stadt- und Ortsentwicklung. Nach einer Podcastpause spreche ich in der neuen Folge von Raum Digital darüber, wie Digitalisierung in ländlichen Räumen gelingen kann. Zu Gast sind Anja Reichert-Schick von der Wüstenrot-Stiftung, die dort die Themengebiete Zukunftsfragen und Bildung leitet. Und in dieser Folge sind wir zu dritt und die dritte Gesprächspartnerin ist Marie Neumüllers, Gründerin und heute Vorstandsmitglied der Urbanizers. Wir sprechen über ein jüngst erschienenes Spiel der Wüstenrot-Stiftung zu kommunalen Entwicklungsstrategien im digitalen Zeitalter. Und wir nehmen dabei besonders die Kleinstädte im ländlichen Raum in den Blick. Das Besondere an Digitalisierung in diesen Räumen ist, wie Anja Reichert-Schick es so treffend formuliert hat, dass das große Fund in ländlichen Räumen die Menschen sind, die anpacken, die sich kümmern und deren Wirkung kann die Digitalisierung vervielfachen. Ja, hallo Anja, hallo Marie. Ich freue mich, dass wir heute über die Digitalisierung im ländlichen Raum, genau über die Digitalisierung von Kleinstädten im ländlichen Raum sprechen können.
Hallo Dirk, schön, dass wir das machen.
Hallo Dirk.
Anlass ist das jüngst erschienene Spiel der Wüstenrot-Stiftung zu kommunalen Entwicklungsstrategien im digitalen Zeitalter. Wir werden nachher noch im Detail auf das Spiel eingehen, aber vielleicht so als Einstieg. Anja, von der Wüstenrot-Stiftung, was waren denn die Überlegungen, dass die Stiftung ein Projekt zu Digitalisierung und kommunalen Entwicklungsstrategien finanziert hat?
Ja, die Wüstenrot-Stiftung kennen ja vielleicht gar nicht alle Zuhörer und daher will ich vielleicht mal ganz kurz erläutern, was wir so tun und dann ordnet sich das Projekt auch ganz schnell ein. Also die Wüstenrot-Stiftung hat vor 5 Jahren ihr 100. Jubiläum gefeiert. Wir haben also eine sehr lange Geschichte und beschäftigen uns heute in erster Linie mit der gebauten Umwelt, mit Städten, ländlichen Räumen, aber auch mit Kunst und Literatur und dann auch mit all den Aspekten, die man so als die großen Zukunftsfragen unserer Gesellschaft bezeichnen kann. Und wir sind mit unserer Stiftungsarbeit ausschließlich gemeinnützig und vor allem auch operativ tätig. Das heißt, wir initiieren, konzipieren und realisieren auch selbst Projekte. Und dabei arbeiten wir immer mit Kooperationspartnern zusammen. Und das ist ein echtes Privileg, wenn man für die Wüstenrot-Stiftung tätig ist. Denn wir können uns immer überlegen, wer denn die besten Partner sind für unsere Ideen und für unsere Themen. Also wer ist ein guter Diskussionspartner, wer ist kompetent. Und wir haben uns bei diesem Thema für die Urbanizer entschieden, weil das Büro ja genau die Schnittstelle besetzt, die für unser Projekt auch zentral ist. Ja, also so zwischen Stadtentwicklung, Digitalisierung, konkreter kommunaler Praxis. Und die Urbanizer waren auch auf dem Gebiet der Digitalisierung und Raumentwicklung ausgewiesen, auch im Smart City-Kontext. Also das Gesamtpaket hat hier einfach richtig gepasst, ja. Und für unser Projekt war es auch wichtig, dass wir mit den Ergebnissen nicht irgendwo in der Theorie hängen bleiben, sondern dass es auch praktisch und anwendungsorientiert wird. Also es ging um eine kluge Verbindung von Forschung, Anwendungsorientierung und Kommunikation. Ja, und so haben Marie und ich irgendwann angefangen, uns über dieses Projekt auszutauschen und haben festgestellt, dass wir uns für ähnliche Fragestellungen interessieren. Und der Ausgangspunkt war eigentlich, dass eine gelungene Stadtentwicklung aus unserer Sicht eine Stadtentwicklung ist, die wirklich gute Antworten auf die großen Herausforderungen heute hat. Und dazu zählt ja auch die Digitalisierung. Und wir sehen auch, dass gerade die kleinen Kommunen ja oft zwischen all den Anforderungen, an die sie gestellt werden, irgendwie zerrieben werden. Und unser Anliegen war es daher, mit diesem Projekt die Digitalisierung quasi auch so ein bisschen aus der IT-Ecke rauszuholen und sie dahin zu bringen, wo sie hingehört, nämlich so mitten rein in die Quartiere, in die gebaute Umwelt. Also es geht weniger darum, in den Kommunen jetzt so die teuren Technologien anzuschaffen, sondern darum, auch eine wirkliche neue Sicht und eine neue Haltung zur Stadtentwicklung zu finden. Und wir wollten die Kommunen vor allen Dingen befähigen, die Digitalisierung so zu nutzen, dass sie ihren langfristigen Zielen dient.
Mhm. Ja, nee, das ist nachvollziehbar, warum ihr da eingestiegen seid. Marie, ihr habt ja dann den Fokus auch so auf das Thema Kleinstädte im Land umgelegt in der Projektbearbeitung. Warum ist das so ein spezieller Fokus?
Also erstmal danke an Anja für den wunderbaren Werbeblog. Wir haben ja irgendwie einen mehrfachen Zugriff auf dieses Thema schon im Vorfeld gehabt. Wir haben den Bund unterstützt bei dem Stufenplan Smart Cities für Deutschland und haben da schon festgestellt, dass Smart City gerade von den Unternehmen, die an diesem Stufenplan auch am Rande mit beteiligt waren, immer mit Bezug auf die großen Städte gedacht wird. Wir haben festgestellt, dass es sehr, sehr wichtig ist, die Positionen der Kleinstädte in diesem Diskurs immer wieder zu platzieren. Und wir haben auf der anderen Seite bei unserer Unterstützung der Kleinstadtakademie festgestellt, dass die Digitalisierung ein Thema ist, von dem die schon irgendwie wissen, dass sie daran müssen. Aber im Wust der Alltagsaufgaben fällt es manchmal schwer, sich dafür Freiräume zu verschaffen. Und wir haben in Kleinstädten auch, was wir Digital Divide nennen, immer noch ganz stark. Wir haben immer noch, auch wenn es albern klingt, Bürgermeister-MitarbeiterInnen, die den Kalender händisch führen. Wir haben immer noch Leute in Bauämtern, die keinen Zugang zu großen Datenmengen haben, mit denen sie digitale Pläne angucken können. Und das ist nicht, weil die Leute das irgendwie nicht können oder nicht wollen, sondern manchmal ist es einfach deswegen, weil die Breitbandversorgung im ländlichen Raum immer noch so schlecht ist, dass es einfach nicht funktioniert. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten eigentlich mit diesem Projekt, mit den Tools, die wir in diesem Projekt entwickelt haben, den Leuten auch vermitteln, dass es Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen, dass es digitale Tools gibt, die einfach, wenn man sie einsetzt, so einen bestimmten Wow-Effekt haben. VR-Brillen sind ein einfaches Beispiel, aber auch Klimamessungen und so weiter und so fort. Das kann einfach ganz cool sein, wenn man da Dinge produziert, die man im engeren Sinne nicht anfassen kann, die man aber dann doch gut visualisiert angucken kann und mit denen man auch ein bisschen spielen kann und gucken kann, was unterschiedliche Parameter für Veränderungen erzeugen, um damit eigentlich ein Selbstbewusstsein zu schaffen, mit dem auch kleinere Städte hergehen können und sagen können, wir haben vielleicht jetzt hier nicht die Möglichkeiten im Stellenplan, einen eigenen Chief Digital Officer oder sowas ähnliches einzurichten, aber wir können unseren ITler so weit qualifizieren, dass er da bestimmte Dinge für uns machen kann. Oder wir können uns in einem Zweckverband oder mit anderen Kommunen zusammenschließen und gemeinsam was auf die Beine stellen.
Du hattest ja gefragt, warum Kleinstädte? Und einen Aspekt will ich noch dazulegen, weil die Kleinstädte verbindet ja noch was ganz Wesentliches, weil sie tragen ja Verantwortung für weit mehr Menschen, als so ihre normale Einwohnerzahl so vermuten lässt. Ja, fast 26 Millionen Menschen in Deutschland leben ja in Kleinstädten. Ja, also das ist die gelebte Realität von ganz, ganz vielen Menschen, die sich da in Orten abspielt, die ja nicht viele Einwohner haben, irgendwo zwischen 5.000 und 20.000. Und wenn Digitalisierung irgendwann in der Fläche ankommen soll und nicht nur in den großen Metropolen, von denen wir immer so reden, wie du ja auch gerade gesagt hast, Marie, dann muss sie auch natürlich irgendwo in den Kleinstädten ankommen. Und das war auch mit ein Grund, warum wir uns auf diese Siedlungskategorie konzentriert haben.
Funktioniert denn, sag mal, Innovation, Transport von Innovationen in diesen Räumen anders als im städtischen Bereich oder ist es einfach nur langsamer als im städtischen Bereich?
Spontane Antwort, völlig anders. Okay. Aus ganz, ganz vielen Gründen. Im städtischen Bereich und gerade in den sogenannten Technologiezentren haben wir ja eine ganz stark technologiegetriebene Innovation. Und was wir in Kleinstädten viel mehr haben, ist eine bedarfsgetriebene Information. Dass also eine Person, mehrere Personen, eine Ämterrunde, wie auch immer in der Kleinstadt sagt, dieses und jenes Problem haben wir, was wir gemeinsam angehen müssen. Und dann kommt einer, wenn man Glück hat, und sagt, könnte man dieses Problem nicht auch mit Hilfe eines digitalen Tools angehen. Gott sei Dank haben wir in Kleinstädten, weil es sich finanziell vielleicht auch für die großen Tech-Konzerne nicht unbedingt immer lohnt, viel, viel seltener die Situation, dass jemand den Leuten technologische Lösungen überstülpen möchte, die sie am Ende gar nicht wirklich brauchen und gar nicht wirklich bedienen können.
Ja, und die ländlichen Räume und Kleinstädte, die haben ja auch einfach eine ganz andere Logik als unsere großen Städte und Metropolen. Also es gibt ja ganz viele Eigenlogiken, mit denen in Dörfern und kleinen Städten was passiert, was in großen Städten nie passieren würde. Ja, in einer Kleinstadt zum Beispiel kennen sich die Menschen. Ja, also der Bürgermeister kennt den Vereinsvorsitzenden, der Vorsitzende vom Feuerwehrverein kennt die Stadtplanerin. Und das klingt zwar banal, aber das hat natürlich enorme Vorteile für alles, was mit der Digitalisierung zu tun hat. Ja, in einer Kleinstadt kann mit einem Telefonat irgendwie ganz viel erledigt werden oder mit so einem Gespräch nebenbei auf einem Wochenmarkt. Und viele Akteure haben ja auch irgendwie so eine multifunktionale Stellenbeschreibung, ne? Also in der Großstadt ist alles klar gegliedert. Man hat so Stabstellen, Fachreferate. Und in einer Kleinstadt, es ist natürlich auch tragisch, macht eine Person ganz viele Aufgaben, ja? Der Stadtplaner kriegt dann vielleicht noch nebenbei die Digitalisierung als Aufgabenfeld zugewiesen. Und das ist natürlich erstmal eine Überfrachtung, hat ja aber auch den Vorteil, dass diese Menschen gezwungen sind, nicht in Silos zu denken. Ja, also die müssen notwendigerweise irgendwie sektorenübergreifend denken, weil sie auch gar keine andere Wahl haben, weil sie einfach 3, 4, 5 Hüte aufhaben. Und das passt auch perfekt zu dem, was wir so als eine der großen Kernbotschaften in dem Projekt formuliert haben, nämlich, dass Digitalisierung dann wirklich stark ist, wenn sie nicht in so einzelnen Fachthemen gedacht wird, sondern wenn sie verschiedene Handlungsfelder vernetzt. Und das ist, glaube ich, in vielen kleinen Städten notwendigerweise auch schon der Fall. Und dann noch ein weiterer Vorteil: Man sieht natürlich auch gleich, wenn was passiert in der kleinen Stadt. In der großen Stadt geht so eine neue App oder irgendwas so im Alltagsrauschen ganz leicht unter. Und in der kleinen Stadt wird sowas viel leichter wahrgenommen. Es hat natürlich auch den Nachteil, wenn was schief geht, dann wird das natürlich auch sehr viel eher wahrgenommen und vielleicht auch konkreten Personen zugeschrieben. Aber die direkte Wirkung ist in kleinen Städten sehr viel besser und schneller greifbar.
Ich würde eine Sache ergänzen wollen. Kleinstadt ist ja auch beileibe nicht Kleinstadt, ne? Wir haben Kleinstädte, die wirklich kompakte Siedlungsflächen haben. Und in diesen Kleinstädten mit kompakten Siedlungsflächen, dem klassischen Ortskern, dem Rathaus, was ein Steinwurf weit von der historischen Stadtmauer weg ist, habe ich einen ganz anderen Bedarf an digitalen Tools, als ich an der Flächenkommune habe. Wenn ich darf, mache ich einfach mal ein praktisches Beispiel. Digitales Raumbuchungssystem. In einer Flächenkommune ist ein digitales Raumbuchungssystem total super. Wenn ich da sämtliche Kitas, sämtliche Schulen, sämtliche Begegnungszentren drin habe und am einen Ende der Kleinstadt gucken kann, ist dann nächste Woche Donnerstag ein Raum frei und dann einen Raum in einem völlig anderen Ortsteil buchen kann. Perfekt. Wenn ich eine kompakte Kommune habe, wo alle diese Dinge nur einmal vorhanden und um einen Marktplatz rum sortiert sind, dann lachen die Leute, wenn ich ein digitales Raumbuchungssystem einführen möchte und sage, ist doch viel netter, wenn ich zum zentralen Facility Management rübergehe, dabei gleich meine Post mitnehme und noch einen Schwatz halte und mich händisch in die Liste eintrage. Das war das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, in Kleinstädten sollte und wird Digitalisierung ganz häufig ganz stark bedarfsorientiert geplant.
Was ja auch ein enormer Vorteil ist, wenn der Bedarf vorne steht und man nicht irgendwie erst irgendeine Innovation hat und dann guckt, was man damit machen kann, ne?
Genau, da hast du ja auch gleich eine von den Handlungsempfehlungen in unserem Playbook zitiert. Guckt, ob ihr das wirklich braucht.
Richtig.
Guckt ihr, ob ihr es braucht, guckt ihr es, ob ihr es bedienen könnt.
Marie, du hast das Playbook und das Spiel schon angetönt. Lass es doch mal für die Hörerinnen und Hörer das so Wirklichkeit werden lassen. Was ist das denn für ein Spiel? Wie muss man sich das vorstellen?
Also das Spiel ist eigentlich fast ein klassisches Brettspiel und es ist insofern kein klassisches Brettspiel, als es keine Sieger und keine Verlierer gibt, sondern als es Ehrentitel gibt, die sich eine Gruppe von Spielerinnen und Spielern in dem Spiel gemeinsam erarbeiten kann. Dazu muss man Entscheidungen treffen, das ist wie im richtigen Leben. Es ist ein bisschen schwierig, gleichzeitig die klimagerechteste Kommune aller Zeiten, die bürgerbeteiligste Kommune aller Zeiten und zu werden, sondern Anja sprach eben von der Eigenlogik der Städte. Eigentlich verfolgen fast alle Kleinstädte ihre individuellen Entwicklungspfade. Und wir wollen mit dem Spiel die SpielerInnen dazu ermutigen, zu gucken, was könnte der gute individuelle Entwicklungspfad meiner Kleinstadt werden. Gehe ich mehr in Richtung Baukultur? Gehe ich mehr in Richtung Klima? Mache ich was ganz anderes? Und wenn ja, welche digitalen Tools kann ich nutzen, um meine individuellen Entwicklungsziele zu erreichen? Jedes dieser digitalen Tools, die wir da als Tokens mit Erklärungen anbieten, sind verbunden mit Kosten und mit Ressourcen. Also das eine ist einfach Geld und das andere ist Man- und Woman-Power, die ich brauche, um das dann so auch umzusetzen. Beides ist für die Spielerinnen und Spieler endlich. Es gibt dann auch Möglichkeiten, seine Vorräte wieder aufzustocken. Das ist so ein bisschen wie bei anderen Spielen auch, wo man dann plötzlich noch ein zusätzliches Leben gewinnen kann. Ganz so dramatisch ist es in unserem Spiel nicht. Und es lädt einfach auf allen Ebenen ein, sich in der Rolle von bestimmten Persona, wie man sie auch aus realen Städten kennt, auszuprobieren und zu gucken, wie weit man damit kommt. Logischerweise gibt es eine Bürgermeisterin, obwohl ich die eigentlich gar nicht zuerst nennen wollte, weil ich immer sage, eigentlich sollten wir die Zivilgesellschaft, die Bürgerschaft, Bürgerinnenschaft zuerst nennen, die ja das Leben einer Stadt ausmachen. Es gibt progressive Amtsleiter, nicht ganz so progressive Amtsleiter. Es gibt Leute, die aus dem Habitus heraus blockieren. Auch das ist wie im echten Leben. Und zu Beginn des Spiels schlüpfen eben alle, die dabei sind, in eine Rolle und versetzen sich dann eigentlich fast wie im Planspiel in eine Ausschusssitzung rein und versuchen, ihre jeweilige Agenda voranzutreiben und dabei gleichzeitig das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
Mhm. Unser Anliegen war es ja auch, dass man sich mit den Charakteren, die Marie gerade erläutert hat, dass man sich mit denen identifizieren kann und dass man sich in den Charakteren ja auch wiederfindet oder die Menschen, mit denen man immer so zusammenarbeitet, dass man die in den Charakteren wiederfindet und dass wir dieses Spiel machen. Marie, ich glaube, darüber haben wir schon in unserem allerersten Gespräch irgendwie geredet, ne? Also, dass sowas wie ein Planspiel oder Strategiespiel bei diesem Projekt rauskommen soll, das war schon ganz früh, stand das irgendwie fest. Das war eine Idee, die wir nie verworfen haben, weil es schon ganz früh eigentlich immer unser Anliegen war, mit diesem Projekt auch zu befähigen und nicht nur irgendwie Forschungsergebnisse niederzuschreiben und in der dicken Publikation festzuhalten. Weil vielleicht darf ich diesen Schlenker noch machen. Wir hatten ja uns früh darüber ausgetauscht, dass es bei der Digitalisierung vermutlich ein ganz grundlegendes Problem gibt. Und das ist irgendwie schon der Mensch oder das soziale Miteinander, ja. Also das Kommunikationsproblem irgendwie zwischen Fachbereichen, Bürgermeister, die den Nutzen von irgendwas nicht sehen oder Bürger, die kein Vertrauen in digitale Angebote haben, vermutlich auch oft zu Recht, ja. Aber das sind eben keine technischen Probleme, sondern oft soziale Probleme und kommunikative Probleme. Und wenn man die durchspielt und in so einem Spiel auch irgendwie erlebt, am eigenen Leib erfährt, dann kann man da eine ganz andere Haltung dazu entwickeln. Und das war auch so der Hauptgrund, warum wir dieses Spiel auch mitentwickelt haben und warum das jetzt eines der zentralen Endprodukte auch geworden ist.
Genau, und vielleicht noch zur Begrifflichkeit. Also tatsächlich haben wir angefangen mit der Überlegung, wir machen ein Planspiel. Dann sind wir zu dem Ergebnis gekommen, ein Planspiel ist aber wieder was, was die Leute eigentlich nicht ohne Coaches, TrainerInnen, Leute, die dabei sind, machen können. Will heißen, im Rahmen von so einem Projekt ist es dann sowohl zeitlich als auch, was die MultiplikatorInnen angeht, limitiert. Dann haben wir überlegt, Strategiespiel. Und dann haben wir aber gedacht, Strategiespiel ist schon wieder so ein Wort für Intellektuelle. Das war in unserem Begleitkreis ja auch eine heftige Diskussion, weil es ja durchaus da den einen oder anderen Strategen und die ein oder andere Strategin gab, die gerne dieses Strategiespiel beibehalten hätten. Und dann haben wir gesagt, wir nennen das einfach Spiel und wer sich mit Strategien auseinandersetzt, der merkt auch, dass das Spiel ein Strategiespiel ist. Und wer lieber einfach Erfahrungen machen möchte und sich da reinspüren möchte, der kriegt strategisch genug dabei mit, ohne dass es dieses hehre Wort dafür braucht. Und deswegen heißt das Spiel einfach jetzt genauso, wie das ganze Projekt heißt.
Das heißt, während ich spiele in einer Runde, sei es innerhalb der Verwaltung oder zusammen mit anderen Akteuren, auch jenseits der Verwaltung, lerne ich eigentlich die Bausteine für eine kommunale Entwicklungsstrategie im Bereich Digitalisierung kennen und eigentlich auch die Fallstricke und das, was wir jetzt schon angetönt haben. Dieses nicht die Technik steht im Vordergrund, sondern der Bedarf. Und dann guckt man, wie das, ne, schöne Beispiel mit dem Raumbuchungssystem, was passt denn wirklich? Und das mache ich nicht anhand von theoretischer Überlegung, sondern das lerne ich wie aus dem Spiel. Kann man das so sagen?
Ja, man lernt eine ganze Menge über die einzelnen Fallbeispiele in den Instrumentenkarten. Aber das Spiel soll auch Mut machen. Ja? Also es ist vor allen Dingen auch ein Experimentierraum, den man risikofrei nutzen kann. Ja? Also wenn man in der Realität irgendwie einen Fehler macht, dann kann das Millionen kosten. Und in unserem Spiel verliert man vielleicht einen Spielzug oder bekommt keinen Bonus oder bekommt nicht die Auszeichnung als Klimastadt oder so. Ja? Also das ist eigentlich einer der großen Benefits. Und ein wesentlicher Benefit ist auch der Perspektivwechsel, weil du schlüpfst ja in andere Rollen rein. Ja, der Stadtplaner spielt die Bürgermeisterin, der ITler spielt den skeptischen Professor, der kein Smartphone hat. Und durch diesen Rollenwechsel kriegt man natürlich ganz neue Perspektiven und versteht, warum andere so denken oder was die antreibt. Also es geht darum, die Motive und die Zwänge von anderen auch besser zu verstehen. Und in dem Sinne kann das Spiel natürlich auch Barrieren abbauen, also Mut machen, sich überhaupt mit diesem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. Ja, und nicht zuletzt, was du ja auch gesagt hast, ist das Spiel so konzipiert, dass man eine ganze Menge über all diese Instrumente aus unseren Digitalisierungsprojekten kennenlernt. Und das weckt natürlich auch Neugierde, weil man beschäftigt sich ja mit den Vor- und Nachteilen von den Instrumenten und kann dadurch auch eine ganz andere Haltung dazu entwickeln.
Habt ihr Rückmeldung zu dem Spiel? Also funktioniert es damit, eine Entwicklungsstrategie zu machen, bis macht es eigentlich Spaß, das Spiel zu spielen?
Also ich habe, Marie, ich weiß nicht, was ihr für Rückmeldungen bekommen habt, aber ich habe die Rückmeldung bekommen, es macht vor allen Dingen auch Spaß und das Spiel wirft natürlich auch ganz viele Fragen auf. Ja, also viele haben auch gesagt, dass es wirklich das Interesse geweckt hat. Sie haben gespielt und dann haben sie auch einfach mal gegoogelt, was ist denn dieser Bauteilkreisel oder was ist denn die Mitmach-App und was sind denn so die Hürden, über die man drüber springen muss und was sind vor allen Dingen die Benefits. Ja, also ich glaube, in dem Bereich kann das Spiel unglaublich viel bewegen.
Also ich kann berichten, dass die beiden Gruppen von Studierenden, mit denen wir ganz kurz vor der Veröffentlichung noch die allerletzten Testspiele gemacht haben, sehr, sehr, sehr begeistert waren, obwohl das ganz unterschiedliche Studierendengruppen waren, beides angehende PlanerInnen, aber die eine Gruppe eben international und die andere Gruppe an einer nicht ganz so großen norddeutschen Hochschule unterwegs. Und beide Gruppen haben aber gesagt, dass ihnen das für die Berufspraxis wirklich was gebracht hat. Und dann haben wir eine Spielrunde auch im Kontext der Kleinstadtakademie gehabt. Und da haben die Leute halt gesagt, das ist total toll, wie die Herausforderungen, die wir in der alltäglichen Stadtentwicklung haben, von einer alten Industrieanlage, die ich eben im Bestand erhalten, aber trotzdem umbauen muss, Stichwort digitale Baukultur, über Klimafragen, über Fragen der sozialen Teilhabe, wie dieses Spiel eben diese Fragestellung in einer ganz praktischen Art und Weise adressiert und dann vermittelt, welche digitalen Lösungen es heute schon auf dem Markt gibt, mit denen man das in den Griff bekommen kann.
Und wenn man das jetzt spielt, wie lange muss man da einplanen? Ist das so eine klassische Sitzungszeit von einer guten Stunde oder ist es ein Tag? Wie lange sitzt man an dem Spiel?
Also ich glaube, eine Stunde wird ein bisschen knapp. In der Stunde schafft man es nur, wenn man sich vorher ausgiebig vorbereitet. Das kann man. Es gibt so ein kleines Handbüchlein, wo die einzelnen Rollen und Charaktere beschrieben werden, wo die Szenarien, die durchgelaufen werden, das ist fast wie eine Art Ausschussvorlage oder so. Mhm. Es gibt ja Leute, die sich auf Ausschüsse ganz gründlich vorbereiten und dann geht die Ausschusssitzung hinterher auch schnell. Wenn man so ein bisschen unvorbereiteter reinkommt, würde ich empfehlen, 2 Stunden mitzubringen.
Mhm. Ich meine, so ein bisschen die Gretchenfrage ist natürlich, wird das Spiel auch in Kommunen gespielt? Ne? Also erreichen wir damit tatsächlich auch unsere Zielgruppe? Weil ich glaube, die kommunalen Verwaltungen in Deutschland, die haben ja jetzt vom Grundsatz her nicht wirklich eine Spielkultur. Ne? Also es gibt Workshops, Fortbildungen, irgendwelche Klausurtagungen, aber so ein Brettspiel als Format zur Weiterbildung von Führungskräften oder von Entscheidungsträgern, das ist zumindest ungewohnt, ja. Also das wissen wir. Und es gibt natürlich auch noch das Zeitproblem. Und daher hoffen wir natürlich, dass es irgendwie über Multiplikatoren, Smart City Kontext und so weiter dann auch wirklich zu den Menschen hinkommt, für die es eigentlich gedacht ist. Und wertvoll ist es natürlich, wenn es so im Lehr- und Reflexionsformaten genutzt wird, ja, in Netzwerken, auf Kongressen mit Menschen, die ohnehin mit so einer intrinsischen Motivation zur Digitalisierung zusammenkommen und die das dann natürlich als Multiplikatoren auch in die Kommunen an die richtigen Stellen rantragen können.
Deswegen sind wir auch unheimlich froh, dass wir heute in diesem Podcast zu Gast sein dürfen und ein bisschen Werbung dafür machen. Und ich hoffe, dass du, Dirk, den Link zum Download oder zur Bestelladresse dann in die berühmten Shownotes packst.
Ja, die Hürde können wir auf jeden Fall nehmen. Also dieses Spiel ist kostenlos bei uns bestellbar und downloadbar. Also der erste Versuch, der ist sehr niederschwellig erreichbar.
Wunderbar, ihr macht noch den Job vom Host gleich mit. Sehr schön.
Nein, ich habe das jetzt aber auch schon 2-3 Mal, wenn ich in Kleinstädten zu Besuch war, zu Terminen war, einfach als Gastgeschenk mitgebracht. Und das ist auch jedes Mal super gut angekommen. In der einen Stadt haben sie gesagt, das spielen sie beim nächsten Teamtag. Und ja, es ist ja auch noch nicht ganz so lange auf dem Markt und von daher hoffe ich eigentlich, dass es sich durchsetzt. Und wir haben so ein bisschen bei der Produktion auch auf Zeitlosigkeit geachtet. Das war gar nicht so einfach, weil wir alle wissen, dass im ganzen Kontext der Digitalisierung so ein Monat manchmal schon so viel neuen Content bietet wie ein ganzes Jahr. Stichwort Entwicklung künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort. Und genau deswegen haben wir uns aber eben auch für eine gewisse Haptik und eine gewisse Qualität der Illustrationen entschieden, um diesem schnelllebigen Thema Digitalisierung trotzdem ein bisschen Nachhaltigkeit und Langfristigkeit an der Stelle zu verleihen.
Marie, wenn du jetzt die zeitliche Komponente ansprichst, ich denke, wir haben schon Bautalkreisel und ähnliche Sachen, die im Spiel auftauchen, genannt, die basieren ja auf realen Fallbeispielen. Was habt ihr denn erlebt, als ihr nach den Fallbeispielen gesucht habt? Sind das Dinge, die stabil sind, oder sind die Fallbeispiele auch die manchmal auch schneller zu Ende sind, als dass man da hinterhergehen kann?
Also noch haben wir leider eine Situation, wo sehr, sehr viele dieser Umsetzungsprojekte ganz stark fördermittelabhängig sind. Das wird dann meistens aus Smart City-Mitteln gefördert, manchmal aus EU-Mitteln. Dann gibt es eigene Programme für ländliche Regionen. Und wenn die Leute nicht sehr, sehr klug sind, dann gibt es oft die Situation, dass nach Ende des Förderzeitraums zwar die angeschaffte Technologie noch da ist, aber die Menschen, die die Technologie bedienen können, aufgrund befristeter Stellen leider verloren gegangen sind. Und das ist was, wo wir eigentlich auch ansetzen wollen, dass wir sagen, dass eigene Digitalisierungsstellen, eigene Digitalisierungsbeauftragte in kleinen Kommunen keine langfristig nachhaltige Struktur sind, sondern langfristig nachhaltig wird es dann, wenn Bauamtsleiter, Grünflächenmenschen und so weiter und so fort darin weitergebildet werden, dass es digitale Tools gibt, die sie für ihre Arbeit nutzen können und dass diese digitalen Tools ihnen langfristig das Leben erleichtern können und auch helfen können, den Fachkräftemangel, den alle erfahren, zu beheben. Aber im Moment drohen wir so ein bisschen eine Situation zu erfahren, wo wir einerseits rückläufige Fördermittel für diese wichtigen Dinge haben und wo wir andererseits noch keine so große Durchdringung dieser innovativen Vorgehensweisen in den Kommunen haben, dass da droht, manches auf der Strecke zu bleiben. Wir haben es aber tatsächlich jetzt so gemacht, dass wir in dem Spiel kein einziges Werkzeug verwendet haben, für das es nicht irgendwo in Deutschland Deutschland auch ein recherchierbares Praxisbeispiel gibt, wo man sich weitere Informationen dann zugänglich machen kann. Mit dem Bauteilkreisel, das ist zum Beispiel ganz lustig, das ursprüngliche Modell des Bauteilkreisels, was wir ganz am Anfang recherchiert haben, das ist mittlerweile nicht mehr gefördert und deswegen nicht mehr da. Dafür habe ich jetzt eine größere Immobilienmanagementsgesellschaft entdeckt, die in mehreren Landkreisen unterwegs ist und die das ganz selbstverständlich auf ihrer Website hostet. Könnt ihr also, wenn ihr wollt, alle unterschiedliche Backsteine aus unterschiedlichen Regionen in unterschiedlicher regionaler Prägung für eure Gebäude digital erwerben.
Also ist der Schlüssel eigentlich das, wie wir eingestiegen sind, es braucht einen Bedarf und dann kann eine Förderung helfen, diesen Bedarf zu erfüllen, aber eigentlich muss der Bedarf gelöst werden und nicht eine Förderung oder eine Technologie um der Technologie willen.
Genau.
Ja, das wäre eigentlich der richtige Weg. Ja, das hätte uns die Recherche von den Fallbeispielen wirklich deutlich erleichtert. Ne? Marie, ich sehe noch die große Tabelle vor mir, fast 100 Fallbeispiele oder sowas habt ihr recherchiert. Alles tolle Projekte, wo wir schon gesagt haben, oh, wie toll, das nehmen wir und das nehmen wir. Und dann hatten wir tiefer rein recherchiert, angerufen, auf die Website geguckt und dann waren die einfach nicht mehr da. Ne? Also der Sensor hing quasi noch am Baum, aber es war niemand mehr da, der die Daten ausgelesen hat oder die App kann man noch im Store abrufen, aber sie wird einfach nicht mehr gepflegt. Ne? Also es gab viele vielversprechende Piloten, Innovationen, irgendwie engagierte Gemeinden, aber die Förderungen liefen dann aus und was dann übrig bleibt, ist nur noch ein Datenfriedhof. Und das war schon so ein Frustmoment auch in dem Projekt, dass so viel dann auch tatsächlich versandet ist nach dieser ersten Anschubfinanzierung.
Es gab aber auch noch ein anderes Learning dabei. Du hast gerade so schön gesagt, der Sensor hing am Baum. Manche Leute, die Fördermittel dafür beantragt haben, Sensoren an Bäume zu hängen, die waren sich am Anfang ihrer Reise gar nicht bewusst darüber, wie kompliziert es ist, einen Sensor an einem Baum abzuhängen. Wenn du zum Beispiel eine flächendeckende Lärmmessung entlang einer Hochgeschwindigkeitsstrecke machen willst, musst du in ganz viele private Gärten rein, auf ganz viele private Grundstücke rauf. Wenn du da überall deine Sensoren platzieren willst, brauchst du erstmal ein Jahr, bis du alle Leute davon überzeugt hast, dass sie dabei mitmachen. Und das ist ja auch ein spannendes Thema. Gerade in Deutschland haben wir es immer mit dem Datenschutz ja ganz doll. Und wir müssen immer wieder Menschen davon überzeugen, dass wir ohne Daten, die wir bei ihnen erheben, die deswegen nicht gleich personenbezogene Daten sind, ganz viele Digitalisierungsmaßnahmen gar nicht wirklich umsetzen können. Und auch dabei soll unser Spiel so ein bisschen einerseits ermutigen, mit den Leuten darüber zu reden, dass man einen Sensor in ihren Garten stellt, um den Lärm einer Zugstrecke zu messen, dass das kein Eingriff in ihre Privatsphäre ist, sondern dass ihnen das langfristig eben auch vielleicht dabei hilft, dass es leiser wird. Mhm. Und solche ganz konkreten Praxisbeispiele haben wir eben an allen Stellen immer wieder ins Spiel und ins Playbook eingebaut.
Also ich merke schon von der Flughöhe wirklich sehr praktisch und alltagsnah und nicht auf Technik abgezielt, sondern eher, ne, wie verwende ich die Sensoren, war jetzt wieder das Beispiel, wie bringe ich Zivilgesellschaft dazu, sich mindestens mal beim Thema Datenschutz zu reflektieren und danach erst zu entscheiden, ob man mitmacht oder nicht mitmacht. Mhm.
Ja, und es wäre auch grundsätzlich viel gewonnen, wenn wir unser Tun viel mehr aus der Gesellschaft herausdenken würden und dem, was die Gesellschaft auch braucht und nicht von dieser Förderlogik her, weil die ist ja auch oft sehr kurzsichtig oder an politische Agenden geknüpft oder an dem, was man in der Legislaturperiode auch vorweisen will. Das ist natürlich so die legitime Logik auch von der demokratischen Politik, aber das ist nicht die Logik, die Kommunen letztlich hilft, die digitale Agenda auch in ihrem Sinne dann wirklich umzusetzen. Ja, also man muss vielmehr fragen, was brauchen die Kommunen denn wirklich, um handlungsfähig zu sein? Welche Strukturen, welches Wissen muss aufgebaut werden? Welche Personen braucht man auch, um das Ganze umzusetzen? Wie können Kommunen auch zusammenarbeiten? Ja, also es ist ja gar nicht nötig, dass jede Kommune einen Sechstel Chief Digital Officer hat. Ne? Also das ist ja überhaupt, das ist ja utopisch. Also die Frage, wie Kommunen da gut zusammenarbeiten können, das ist ja wirklich essentiell. Und man muss viel mehr aus der Gesellschaft herausdenken und nicht in diesen Förderlogiken.
Ja, und wenn du dann bei der Zusammenarbeit von Kommunen bist, dann bist du dann gleich im ganz, ganz spannenden Rechtsrahmen, weil wenn du zum Beispiel einen kommunalen Zweckverband mit 3 Kommunen aus 2 Bundesländern oder mit 5 Kommunen aus 4 Bundesländern gründen möchtest, dann geht es in unserem föderalen System überhaupt nicht. Und das heißt, wenn ich bundesländerübergreifend mir technologische Lösungen teilen möchte, dann habe ich erstmal so viele Rechtsprobleme zu lösen, dass ich das Projekt wahrscheinlich fallen lasse, bevor ich es überhaupt angefangen habe. Was auch wieder ganz schade ist.
Ja, natürlich. Aber ich meine, wir haben ja auch zum Beispiel die Landkreisebene, ne? Jan Plömacher, herzliche Grüße. Unser Begleitkreismitglied, der auch geschrieben hat, dass die Landkreise die großen Möglichmacher sein können im Bereich der Digitalisierung. Und da geht es ja letztlich um nichts anderes als um kommunale Kooperationen und dass man da zusammenarbeitet, um mehr zu erreichen.
Weil ja in Deutschland auch die Landkreise für viele Aspekte von der Daseinsvorsorge ja auch zuständig sind jenseits der einzelnen Kommunen.
Das ist genau richtig und das wird, glaube ich, auch ein Zukunftstrend sein, dass solche Aufgaben, ich nenne es mal einfach der digitalen Daseinsvorsorge, ein zweifacher Begriff, ein Begriff, den man in zwei Richtungen denken kann, mal stärker auf Landkreisebene verhandelt werden und nicht mehr so stark auf Ebene der einzelnen Kommune.
Das heißt, es braucht dann im nächsten zweites Spiel, was die Landkreise adressiert.
Ach, ich glaube, das müsste Jan Blömacher dann sagen. Ich glaube, man kann auch in einem Landkreis das Spiel jetzt schon gewinnbringend spielen. Aber wenn es um die Bedarfserhebung geht, sind wir, glaube ich, dann doch wieder auf der kommunalen Ebene ganz gut untergebracht, weil da ist die Landkreisebene schon wieder ein ganz kleines Stückchen zu weit weg. Ich muss eigentlich als Kommune sagen können, was brauche ich hier? Und dann zu meinem Landkreis gehen und sagen, habt ihr was? Könnt ihr mich mit jemandem vernetzen? Gibt es in unserem Landkreis schon was Vergleichbares oder?
Es war auch am Ende an der technischen oder organisatorischen Lösung. Ein Raumsystem kann ich als Kommune machen. Wenn ich eine digitale Baueingabe oder Ähnliches habe, da bin ich natürlich als Kommune und gerade als kleine Kommune natürlich überfordert. Und das macht ja auch keinen Sinn, das auf der Ebene zu machen, sondern das muss dann eben auf beispielsweise Landkreis- oder sogar Bundeslandebene passieren.
Ja, also bei der digitalen Bauleitplanung würde ich schon ganz stark auf größere Ebenen gucken, weil das auch mit Blick auf die einzusetzende Software, auf die Datenmengen und so weiter und so fort erheblich viel mehr Sinn macht. Wir haben in Deutschland so eine gewisse Tendenz, dass da jeder auch so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht und dass dann die unterschiedlichen Programme und Module ganz schlecht miteinander kompatibel sind und auch das frisst natürlich ungeheuer viele Ressourcen. Und ist überhaupt nicht vom Kunden her gedacht. Die digitale Bauleitplanung ist da vielleicht ein zu fachliches Beispiel, was auch sehr, sehr weit weg ist. Um mal ein Beispiel zu nennen, was, glaube ich, an allen Menschen vor Ort nah dran ist. Warum gibt es in Deutschland mindestens 5 unterschiedliche digitale Park-Apps?
Gut, in der Schweiz gibt es, glaube ich, 3, die schweizweit verfügbar sind. Also so dieses Konkurrieren der Lösungen kann ja auch manchmal dazu führen, dass es näher am Kunden ist. Aber man muss wirklich vom Kunden her denken und nicht von der Zuständigkeit. Das ist absolut richtig, ja.
Also wenn deine 3 digitalen Lösungen alle schweizweit verfügbar sind, dann finde ich das total toll. Aber wenn ich mit meiner Berliner Park-App in Hintertupfing nicht weiterkomme oder in Horizontheim, um den Namen unserer fiktiven Kommune mal zu nennen, dann finde ich das als Kundin überhaupt nicht toll, weil ich mir als Besucherin dieser Stadt eigentlich dann nicht für einen Tag noch eine zweite App runterladen möchte, sondern da habe ich als Besucherin einfach den Anspruch, dass ich das Ding überall benutzen kann.
Ja, ich glaube, da krankt es in ganz vielen Bereichen. Ne? Also das haben wir auch bei Elektroautos, mit Ladekarten und also ja, also überall haben wir diese fragmentierten, zersplitteten Strukturen, die erstmal zusammenfinden müssen, wenn der Leidensdruck nur groß genug ist. Und ja, das ist halt, ist der Markt, ne, der das erstmal so auffächert.
Aber haben wir denn in Kleinstädten wirklich einen Markt für solche Technologien? Wir hatten es eben im Gespräch, dass das die Chance auch ist in kleinen Städten, dass eben nicht die Technologie und das Verkaufen von Technologie im Vordergrund steht.
Das ist richtig. Und das Beispiel, was ich genannt habe, war jetzt eher das Beispiel einer individuell von BewohnerInnen genutzten digitalen Lösung. Wenn es um Lösungen gibt, die in der kommunalen Verwaltung eingesetzt werden, dann kann man nur schwerlich da von einem ganz großen Markt reden. Und umso wichtiger finde ich es aber, dass es da kommunale Entwicklungspartnerschaften für die Lösungssuche geht, damit wirklich die Kommunen dann Sachen bekommen, mit denen sie auch arbeiten können, die sie bedienen können und nicht Softwarevertreter wie Handelsexpertinnen dann hingehen und in Landkreisen Lösungen verkaufen, die in der Umsetzung dann gar nichts bringen. Und das passiert.
Ja, ich glaube, das, ne, das ist jetzt kein deutsches Phänomen. Das kenne ich auch aus der Schweiz, dass es eher von der Richtung herkommt und nicht von der Frage, was brauchen die Gemeinden, was brauchen die Bürgerinnen und Bürger.
Also auch übrigens kein kleinstädtisches Phänomen. Mhm. Das kommt durchaus auch in Großstädten vor und das kennen wir auch selber. Wenn jemand kommt und uns mit großen Argumenten darüber, dass wir dann an der Spitze der Bewegung sind und bleiben, versucht etwas zu verkaufen, dann setzt er manchmal einfach auch so ein Gefühl der Hilflosigkeit ein und dann wird man irgendwie totgequatscht. Und gleichzeitig haben wir dann als erschwerenden Tatbestand noch, dass wir in Kommunen ja immer Ausschreibungs- und Vergabeverfahren haben. Und da kann es dann durchaus auch mal passieren, dass ich mich für eine technologische Lösung entscheide, die in dem Moment, wo ich es dann auch sozusagen bewilligt, freigegeben und gekauft habe, schon wieder veraltet ist.
Und da hilft natürlich in einem Spiel das Ganze mal, so mal durchzuspielen, um dann auch die Lehren aus dem Spiel zu ziehen und eben nicht aus dem, sag mal, ersten strategischen Fehlentscheid die Lehren ziehen zu müssen.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Ich will mal noch einen anderen Blick dazu legen, weil wir reden jetzt schon wieder über Software und Technologien. Ich glaube, der große Benefit der Digitalisierung in ländlichen Räumen ist ja auch, dass sie das große Engagement der Menschen vor Ort verstärken kann. Ja, das ist ja das große Pfund in ländlichen Räumen, sind die Menschen, die da sind, die anpacken, die sich kümmern. Und deren Wirkung, die kann die Digitalisierung ja wirklich vervielfachen. Und wir hatten zum Beispiel in der Wissenrot-Stiftung auch schon mal einen Wettbewerb, Land und Leute heißt die Reihe. Und da ging es um Dörfer und Kleinstädte im digitalen Aufbruch. Mein Kollege Manuel Slupina hat den durchgeführt. Und die Einreichungen haben gezeigt, dass die Digitalisierung speziell für den ländlichen Raum eine enorme Hebelwirkung in ganz vielerlei Hinsicht entfalten kann. Und da gibt es ganz viele Benefits, weil die Digitalisierung einfach auch so ein echter Ermöglicher für Gemeinschaft ist, für Daseinsvorsorge ist. Sie kann Distanzen überwinden, kann den sozialen Zusammenhalt stärken. Ja, da gibt es zum Beispiel so eine Dorffunk-App in Krambo, die die Menschen zusammenbringt, über die man auch Hilfe organisieren kann. Und ganz entscheidend ist natürlich auch, dass die Digitalisierung den ländlichen Raum attraktiv macht für neue Zielgruppen. Ja, also für Menschen, die zurückkehren wollen, aber auch für Menschen, die durch die Digitalisierung überhaupt erst ihr Interesse für den ländlichen Raum finden, weil er plötzlich interessant wird durch Homeoffice, durch Coworking. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Aspekt der Digitalisierung, der für den ländlichen Raum und für die Kleinstädte interessant ist. Also es gibt ganz viele Bereiche, in denen die Digitalisierung wirklich einen großen Unterschied macht.
Ich würde da ja noch weitergehen, Anja. Ich würde sagen, es gibt keinen Bereich mehr, in dem die Digitalisierung nicht eine entscheidende Rolle spielt. Wir haben vor ein paar schon fast Jahrzehnten angefangen, über integrierte Stadtentwicklung zu sprechen. Und integrierte Stadtentwicklung wird künftig integrierte digitale Stadtentwicklung sein. Mhm. Und jeder Kommune, egal ob klein oder ob groß, kann man nur sagen, entweder ihr gestaltet oder jemand anders gestaltet.
Und gerade wenn ich im ländlichen Raum, sag mal, Systeme neu denke, jetzt bei der Daseinsvorsorge, wie sieht die medizinische Versorgung aus? Stichwort Telemedizin, wo ich dann natürlich auch in der Fläche Dinge aufrechterhalten kann, die ich mit einer ständigen physischen Präsenz so nicht mehr aufrechterhalten kann.
Das ist total richtig. Und ich finde, dieses Thema ist mega spannend, weil wir in dem Thema, das haben wir uns ja auch angeguckt im Rahmen unserer Recherchen, und man kommt da in Gemengelagen zwischen Krankenkassen, Ärztekammern und wem noch alles rein, die man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Und auch hier wieder ansetzen an den Bedarfen der Menschen, ansetzen an dem Wegfallen von Transportmöglichkeiten. Und wenn man sich jetzt anguckt, für die deutschen Hörerinnen und Hörer, wir haben ja gerade riesige Debatten über Sparpläne in der Patientenversorgung, um die Kosten des Gesundheitssystems runterzukriegen. Und ich bin absolut sicher, obwohl ich da keine Fachfrau bin, dass der Einsatz von digitalen Methoden der Prävention, der Früherkennung, aber auch der Begleitung da ganz, ganz viele Kosten sparen würden. Und da lohnt es sich unheimlich, nach Skandinavien zu gucken, wo die Leute einfach aufgrund der sehr viel dünneren Bevölkerung gar nicht so sehr daran gewöhnt sind über Jahrzehnte, dass sie permanent in kürzester Zeit einen Arzt und vielleicht auch noch zwei Fachärzte aufsuchen, sondern wo schon viel früher zum Beispiel mit digitalen Zuckerüberwachungen, digitalen Blutdrucküberwachungen etc. pp. Experimentiert wurde und wo man einfach sich einiges abgucken kann für hier.
Ja, und der Punkt ist ja auch, wenn Telemedizin dazu beitragen kann, dass Menschen in strukturschwachen Regionen überhaupt noch Zugang zu Fachärzten haben, dann ist das ja auch ein echter Qualitätsgewinn, der das Leben der Menschen vor Ort auch verändert, positiv verändert.
Also wir haben als eins der wenigen Beispiele, die tatsächlich auch immer noch funktionieren, obwohl das wirklich, wirklich ein harter Kampf immer noch ist, die Gesundheitskioske, die im Rahmen der IBA Thüringen an den Start gebracht worden sind und die eben diese niedrigschwellige Zugriffe auf fachärztliche Versorgung ermöglichen sollen und gleichzeitig aber auch als soziale Treffpunkte in den Gemeinden funktionieren. Und von denen haben wir unheimlich viel gelernt über diese wahnsinnigen Schwierigkeiten mit den beteiligten Akteuren und warum sowas immer noch nur als Modellprojekt und nicht als Dauerlösung in der Fläche funktioniert.
Das klingt jetzt fast so, als ob die Frage, wie wir den Trend zur Digitalisierung schaffen oder Digitalisierung nutzen können, eigentlich eher im ländlichen Raum entschieden wird als im städtischen Raum. Oder ist die These zu mutig?
Ich sag mal, ich würde mir das wünschen, Dirk. Das wäre total großartig. Anja hat eingangs gesagt, wir haben ja nicht ganz kleinen Anteil der Bevölkerung, der in solchen ländlichen Räumen lebt. Wir haben eine durchaus nicht innovationsfeindliche Bevölkerungsmischung da. Wir haben die Möglichkeit, durch direkte Gespräche Leute auch überzeugen zu können. Und da ich ja nebenbei auch Vertreterin einer ökologischen Stadtentwicklung bin, die glaubt, ohne eine Minimierung von Wegen werden wir die ökologische Transformation nicht schaffen, würde ich mir total wünschen, wenn wir im ländlichen Raum da mehr in die Breite gehen könnten und dafür eben in die Vermeidung von Wegen und vor allem in diese immer stärker werdende Metropolisierung, diesen Drang in die Metropolen reinkommen. Ob ich super optimistisch bin, dass das klappt, weiß ich nicht genau, weil Politik ja auch, Anja sagte auch das vorhin, die Wahlzyklen. Und jetzt haben wir ein Wohnungsproblem, ein Mietenproblem in Großstädten. Und die Stimmen, dass man dieses Problem auch abmildern könnte, wenn man das Leben in ländlichen Regionen attraktiver macht, sind immer noch leise. Auch deswegen leise, weil es natürlich auch bedeutet, dass man ein bisschen in die verkehrliche Infrastruktur investieren muss, statt immer noch einen Bahnhaltepunkt zuzumachen.
Ja, es gibt ja auch diese Erzählung, der ländliche Raum als Nachzügler, ne, der aufholen muss, was an Digitalisierung in den Großstädten alles schon entwickelt worden ist und was Großstädte alles schon kennen. Und ich glaube, diese Erzählung ist so nicht ganz richtig. Also wir haben ja vorhin schon über die Eigenlogiken geredet und Diese Erzählung würde ja implizieren, dass die Lösung darin besteht, dass der ländliche Raum oder die Kleinstädte die Ansätze nur kopieren und dann auch zeitverzögert umsetzen muss. Und ich glaube, das ist für den ländlichen Raum einfach nicht der Weg. Und in ländlichen Räumen wird auch einfach ganz vieles entwickelt, das es in dieser Form in Großstädten nicht gibt. Oft auch schlichtweg deswegen, weil es dort überhaupt gar nicht gebraucht wird. Ja, so ein Medikiosk oder diese ganzen Dinge, die ja auch so aus einer Mangelsituation heraus entwickelt werden, die in Großstädten überhaupt nicht besteht. Insofern hat der ländliche Raum da seine ganz eigenen Innovationsspielwiesen und das eine hat mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun. Deswegen werden wir da ganz andere Entwicklungspfade sehen.
Ja, vielen Dank. Anja, das ist ja eigentlich schon das Schlusswort mit dem ländlichen Raum als Innovationsraum, als Plädoyer. Nochmal der Hinweis, das Spiel kann man bei der Wüstenrot-Stiftung bestellen. Die URL ist dann jeweils in den Shownotes und wir verlinken auch noch die Projektwebseite, wenn man dort tiefer einsteigen will in das Projekt. Anja und Marie, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke dir, Dirk. Hat Spaß gemacht.
Danke, Dirk, für die Einladung.
Gerne. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Schau auch gerne im Blog vorbei, raumdigital.ost.ch. Wenn du interessante Projekte oder spannende Gäste kennst, dann schreib mir, ich freue mich über deinen Input.